Herzlich willkommen beim dritten Spielverlagerung.de Podcast. Passend zur EM haben wir uns zwei sehr nette Gäste eingeladen. Auf der einen Seite ist da der François Duchatel, ich hoffe richtig ausgesprochen.
Einigermaßen, ja.
Chefredakteur von Goal.com und auch nicht gerade unwichtig für diese Runde, Holländer.
Ja, absolut. Und französischen Namen.
Schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Unser zweiter Gast ist Philipp Eitzinger. Hallo. Ich glaube, das war halbwegs richtig ausgesprochen.
Das war korrekt, ja.
Von der Seite berlverliebt.eu, ein österreichischer Taktikblog, der heute ein bisschen die neutrale Sicht auf die EM reinbringen wird.
Schön, dass du da bist. Besuchen wird. Hallo.
Und mein altbekannter Sidekick ist auch am Start, der gute Martin Rafeld.
Guten Tag, ich bin jetzt dein Sidekick.
Du bist zum Sidekick erkoren worden, jetzt wo René heute nicht da ist.
Ich würde eher sagen, das ist eine Degradierung, aber gut.
Wir legen direkt los, und zwar mit dem ersten Spieltag der EM-Gruppenphase, der jetzt vorbei ist. Und da direkt mal die Frage an dich, François. Wer hat dich enttäuscht und wer hat dich überzeugt an diesem Spieltag?
Ja, Enttäuschung natürlich die Niederlande, vor allen Dingen vom Ergebnis her. Das ist, das steht natürlich ganz oben. Wenn ich jetzt aber den gesamten Spieltag betrachte, dann war ich sehr enttäuscht von der Partie Frankreich gegen England. Da habe ich mir wesentlich mehr von versprochen. Die Polen haben mich eine Halbzeit lang überzeugt und in der zweiten Halbzeit war das ganz katastrophal. Ansonsten fand ich aber das Niveau recht ansprechend auf der EM, also bisher. Also sowohl im spielerischen Unterhaltungswert bis auf Gruppe D oder technisch. Also Italien, Spanien war ein sehr spannendes Spiel. Bisher bin ich eigentlich recht zufrieden über die EM an sich, aber nicht so ganz für die Niederlande natürlich.
Würdest du damit einstimmen, Philipp?
Ja, weitgehend. Also ich war sehr beeindruckt von den Russen. Die haben ein wahnsinniges Potenzial, das haben sie dann auch gezeigt, zumindest teilweise, weil mittendrin war dann doch so ein bisschen Längen drin, wo ich aber fand, dass das gar kein Nachteil sein muss, nachdem das ja nicht mehr die jüngste Mannschaft ist. Ich war sehr beeindruckt natürlich, also wie eigentlich alle anderen von dem Spiel von Italien gegen Spanien, weil es einfach auf beiden Seiten hochinteressant war. Ich war auch sehr beeindruckt, muss ich sagen, von Dänemark. Also das ist jetzt nicht so übertrieben prickelnd, so für den normalen Fan, aber ich fand die Dänen sehr stark. Enttäuscht war ich persönlich als Schwedensympathisant natürlich auch von den Schweden. Das war gar nichts gegen die Ukraine, das war sehr enttäuschend. Die waren irgendwie auch ohne Fokus da. Da geht es natürlich dann gar nicht, wenn man auch nicht die Qualität hat, die in der schwedischen Mannschaft natürlich doch auch ein wenig fehlt. Und ja, natürlich auch England, Frankreich, das war nicht so prickelnd.
Martin, du hast im Vorgespräch die These aufgestellt, dass relativ wenig Teams auf Konter spielen.
Ja, das hat mir auch ganz gut gefallen eigentlich. Also waren wirklich wenige Spiele drin, wo sich zwei Mannschaften irgendwie richtig belauert haben und nichts so richtig zustande kam. Natürlich betraf das Irland sehr extrem und England hat es so ein bisschen gemacht, kam aber auch nicht zum Kontern. Ansonsten, ja, Russland hat sehr stark gekontert. Das haben die Tschechen natürlich auch eingeladen, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Von Tschechen habe ich mehr erwartet. Ich glaube aber, die haben noch Potenzial und können weiterkommen, wenn sie mehr abrufen. Ich fand die eigentlich nur zu ungeduldig. Von der Anlage her ist Tschechien, glaube ich, schon, hat, glaube ich, noch das Potenzial, noch den einen oder anderen zu überraschen.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Von den Tschechen habe ich persönlich eigentlich gar nichts erwartet. Und ungefähr so haben sie dann auch gespielt, weil ich schon der Meinung auch war, die ist ja auch bis zu einem gewissen Grad bestätigt worden bin, dass die halt sehr abhängig sind von Rosicki und dass das sonst eine bisschen gesichts- und konturlose Mannschaft ist.
Also, ich würde entgegenhalten, dass sie eigentlich abhängig sind von Plagil, der gegen Russland viel zu aggressiv war. Er ist ständig mit Ball nach vorne gestürmt und hat sich nicht auf seine Kernkompetenz konzentriert. Ständig musste sich Rosicki in der Tiefe die Bälle abholen und Plagil ist nach vorne gestartet. Und diese Imbalance hat die Tschechen, glaube ich, sehr aus den Angeln gehoben.
Das ist auf jeden Fall richtig, wobei ich schon sagen muss, trotzdem, dass mir Plagil in der Mittelfeldzentrale und von hinten kommend deutlich besser gefällt, als noch, wie es vor 4 Jahren war bei der Euro in Österreich und der Schweiz, wo ich habe mir die Spiele jetzt kürzlich nochmal angesehen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, so, für was ist eigentlich der da? Der gefällt mir aus der Mittelfeldzentrale heraus schon deutlich besser, aber es fehlt bei den Tschechen auch auch die individuelle Qualitäten. Bin auch der Meinung, dass sie auch sehr profitiert hat von einer relativ einfachen Gruppe in der Qualifikation.
Ich fand es ja, aber ich hatte es ja für unsere EM-Vorschau hatte ich mir einige Spiele von ihnen angeguckt und ich fand, dass sie jetzt gerade in den letzten Spielen, zum Beispiel im Testspiel gegen Irland, haben sie mir eigentlich sehr gut gefallen, weil sie eine extrem gute und fluide Mittelfeldaufteilung haben. Mhm. Und da Plagi als Verteiler, Rosicki als Spielmacher und Jiracek so als Leimspieler, der in verschiedenen Räumen so auftaucht und viel Räume schafft, das fand ich ein sehr gutes Konstrukt. Und ich glaube, damit werden sie gegen Polen und Griechenland auf jeden Fall das Spiel dominieren können. Sie haben ja auch gegen Russland das Spiel dominiert. Die Frage ist eben, wie offen werden sie dabei für Konter und wie viel Durchschlagskraft entwickeln sie daraus? Die Durchschlagskraft ist natürlich gerade das große Problem, wo man mal sehen muss, was da jetzt noch kommt. Aber wenn die Aufteilung im Mittelfeld wieder ein bisschen besser wird, wie man sie schon gesehen hat, und jetzt nicht so überrochieren, wie sie das gegen Russland gemacht haben, und nicht das Spiel so mega breit machen und damit so krass offen für Konter werden, haben sie schon auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial als gegen Russland, meiner
Meinung nach. Das können wir dann heute Abend sehen beim Spiel gegen Griechenland. Da können wir gleich beobachten, ob eure Beobachtungen zutreffen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das wohl interessanteste Spiel, Spanien gegen Italien. Ja, ich hatte an François gefragt, ich hatte das Gefühl, dass viele Favoriten noch nicht so was abgerufen haben und gerade, dass Spanien und Italien das besser gemacht haben. Haben sie sich jetzt in den Kreis sozusagen als Top-Favoriten herausgestellt mit diesem ersten Spiel, das wirklich toll war?
Weiß ich noch nicht, weil ich finde, Spanien hat eine erste Halbzeit abgeliefert, die noch ausbaufähig ist. Ich finde auch diese Sache mit dem falschen Neuner, mit Fabregas vorne, weiß ich nicht, ob das sich im ganzen Turnier so durchsetzen wird. Das funktioniert bei Barcelona, weil da natürlich ein herausragender Messi ist, aber man hat da schon gesehen, dass die Italiener das sehr gut gemacht haben. Also Italien hat eigentlich so ein bisschen das bestätigt, was ich gedacht habe, wie sie ins Turnier gehen würden. Also die haben wirklich schon eine gute Marke gesetzt. Ich denke, konditionell hat man am Ende gesehen, dass es nicht mehr gereicht hat, aber ich denke, von Italien erwarte ich noch sehr, sehr viel während des Turniers. Spanien, weiß ich nicht. Ich fand, da ist noch einiges ausbaufähig.
Glaubt ihr, dass die Italiener mit der Dreierkette jetzt weiterspielen werden gegen Kroatien und Irland, die ja doch beide mit zwei Stürmern spielen?
Das Gute ist, dass sie da unberechenbar sind. Also ich glaube, die können mehrere Systeme spielen und die wechseln auch gerne. Also das macht es auch nochmal unberechenbar, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Spanien oder Niederlande vergleicht. Da weiß man eigentlich von vornherein schon, was einen erwartet. Und man hat ja auch gemerkt in der ersten Halbzeit, dass die Spanier eigentlich etwas überfordert waren.
Ja, die Spanier wird natürlich auch das letzte Spiel sein, vermutlich in dieser Europameisterschaft, in der sie auf eine Dreierkette treffen. Das hat sicherlich auch einiges dazu beigetragen, bin ich mir sicher, dass diese Sache mit dem falschen Neuner Fabregas nicht so funktioniert hat. Wo ich generell finde, dass die Diskussion jetzt im Nachlauf dieses Spiels etwas gar zu hysterisch geführt wird.
Wo waren wir gerade jetzt?
Ich fand ja der Punkt des falschen Neuners ist ein bisschen der, dass man natürlich schon im besten Fall irgendwelche Spieler braucht, die in die Spitze gehen. Das Problem ist halt, dass neben dem falschen Neuner Iniesta und Silva aufgestellt sind und man deshalb einfach im Mittelfeld drei Spieler haben, die Bälle verteilen wollen und drei Spieler hat, die Bälle haben wollen und niemand, der Anspielstation richtig ist. Deswegen können sie sich nur vorne rein kombinieren. Und das ist wirklich sehr schwierig, wenn man nur dieses Kombinierende macht. Also sie brauchen da eigentlich ein, zwei Spieler, die am besten Fall ein bisschen in die Spitze starten. Wenn sie schon einen falschen Neuner aufstellen, dann muss man gucken, ob sie ihre Balance finden. Allerdings hat man natürlich auch gesehen, dass Italien das Spiel jetzt nicht dominiert hat direkt. Und das wird so ein bisschen das Seltsame an Spanien. Wenn Spanien ausscheidet, dann wahrscheinlich extrem dominant. Deswegen sind sie schwer zu beurteilen, finde ich.
Aber es war jetzt nicht aufwendig bei Spanien, die Diskussion mit der Sturmspitze. Ich fand es auch, bei Frankreich hatte da ein absolutes Problem, dass Benzema, der ja bei Real wirklich tiefe Sturmspitze ist, aber der da nie als Anspielpunkt da war im Zentrum. Ja. Holland hatte phasenweise dasselbe mit Van Persie, dass der sich einfach zu oft ins Mittelfeld hat fallen lassen. Und ich glaube, dann kannst du auch eine Mannschaft nicht unter Druck setzen, wenn im Zentrum keine Anspielstation ist. Und da werden einige Teams, glaube ich, noch, weiß nicht, ihren Marsch gut überdenken.
Interpretiere ich das als Plädoyer für Huntelaar?
Für Huntelaar und Van Persie vielleicht, aber Nee, gerade für Niederlande kann ich das so sagen, ja, dass Niederlande viel besser spielt, wenn sie vorne eine Anspielstation haben.
Würdest du dann Van Persie eher auf dem Flügel sehen dann oder eher auf der Bank, wenn Hinteler spielt?
Ich würde es, weil einfach, ich finde, das ist eine wichtige Frage, die man auch immer berücksichtigen muss. Form. Beide haben eine super Saison gespielt. Das können nicht alle Niederländer von sich behaupten. Deswegen finde ich, ist es eigentlich von Marwijk's Aufgabe, dass er versuchen sollte, beide in ein Team reinzubringen. Und dann würde ich Van Persie wirklich auf den Flügel bringen, auch weil das kann. Und ich glaube auch, dass, ich denke, dass man mit Robben, Sneijder und Van Persie im offensiven Mittelfeld, dass da durchaus was machbar ist. Und dass Affelay, dass der einfach vielleicht auf einer anderen Position oder am besten eigentlich auch auf der Bank starten sollte. So würde ich eigentlich agieren, wenn ich Van Marwijk wäre.
Jetzt also habt ihr direkt ins niederländische System reingehauen. Die Frage von Persie gegen Huntelaar, die scheint ja die Gemüter zu spalten. Ist die Spielweise jeweils eine komplett andere, wenn man Van Persie oder Huntelaar spielen lässt, Martin?
Ob die Spielweise eine komplett andere... Nee, ich glaube nicht. Die anderen Positionen sind natürlich ähnlich, aber das... Also ich fand Van Persie gegen Dänemark in der Anfangsphase, als Holland ja sehr stark war und viele Chancen gemacht hat, fand ich, hat man Van Persies Wert extrem gut gesehen. Also da hatte Dänemark eigentlich relativ viele 1-gegen-1 Anordnungen und Van Persie war oft der dann irgendwie mit dem Rücken zum Spieler am Ball gefordert hat, sich befreit hat und die ganze Situation, die festgefahrene Situation aufgelöst hat. Und ich fand, Van Persie war da wirklich der entscheidende Baustein, der Holland auch in die Überlegenheit gebracht hat. Das Ding war ein bisschen bei Holland, dass dann das Spiel in den Strafraum hinein natürlich, wie François richtig sagt, war dann ein bisschen schwierig. Oft sind sie dann dazu panisch gewesen. Der Außenverteidiger stößt vor, will eine Flanke geben und Van Persie ist gerade noch auf dem Flügel. Das war dann teilweise problematisch. Es hängt ein bisschen davon ab, was für mich sowieso der zentrale Punkt der falschen Neun ist. Wie weit kann ich den Gegner hinten reindrücken? Also wenn der Gegner sehr tief hinten drin steht und ich viele Spieler habe, die prinzipiell in den Strafraum gehen können, dann sind dann die engen Abstände nahe des Strafraums eigentlich ganz gut geeignet für eine falsche Neun. Da müssen natürlich aber auch dann andere vorne reingehen. Also die Frage ist einfach immer, wer geht in den Strafraum? Und wenn natürlich mit Robben, der mehr so um den Strafraum herum abschließen will, Sneijder, der die Pässe verteilen will, und dann auch Affelay, wieder nur ein Kombinationsspieler aufgeboten sind und die Sechser auch defensiv sind, dann ist wirklich, wenn Van Persie nicht im Strafraum ist, ist bei Holland oft keiner im Strafraum. Und das ist natürlich das Problem, was man mit Huntelaar nicht so hat. Auf der anderen Seite hätte es auch, also ich kann mir vorstellen, dass Holland gegen Dänemark mit Huntelaar unterlegen gewesen wäre. Konkret unterlegen gewesen wäre. Weil ich fand sogar Dänemark hat meiner Meinung nach sogar unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, die können auch besser spielen. Die haben eigentlich viel verdattelt noch. Und defensiv waren sie auch nicht so super. Deswegen,
Würdest du die Variante sehen, war nochmal ein Gedankenspiel von mir, wenn man Sneijder auf den Flügel schickt, Van Persie als hängende Spitze hinter Huntelaar im 4-4-1-1? Ja, also so wie sie das vor 4 Jahren gegen Rumänien gemacht haben.
Ja, hat schon Potenzial, denke ich. Ist dann die Frage, ob das mit der Breite passt. Natürlich, wenn dann der Gegner extrem in der Mitte verengen kann, wird es vermutlich auch schwierig, zumal...
Ja schon, aber wenn du Huntelaar von vorne drin hast, dann hast du ja einen Anspielpunkt für Flanken von den aufrückenden Außenverteidigern.
Ja, dann die Frage ist, ob die Flanken dann kommen. Also,
willst du damit sagen, dass die Holländer keinen Christian Fuchs haben?
Genau, das war tatsächlich, ich überlege seit 5 Minuten, ob man vielleicht Christian Fuchs noch irgendwie die holländische... National.
Ja, nee, der hat schon Länderspiele für uns gemacht. Das geht nicht.
Ach, das stimmt natürlich auch. Ja, müssen wir irgendwie noch ans Reglement von der FIFA.
Nee, aber das, Martin, was du gesagt hast zu Van Persie, zu seinen Qualitäten, das hast du eigentlich ziemlich gut gesagt, wie er die Leute anspielt. Aber ich glaube eben, dass man ihn genau mit diesen Qualitäten auch weiter in der Mannschaft haben sollte. Nur eben fehlt dann im Zentrum die Anspielstation. Deswegen finde ich eigentlich Huntelaar und Van Persie die bessere Option. Was ein Problem war bei den Holländern und was jetzt auch so ein bisschen die nationale Diskussion ist, ist, während Deutschland zum Beispiel Spieler wie Khedira hat, die irgendwie auf der 6 agieren, aber auch mal in den Strafraum reinkommen, von Bommel und De Jong kommt da nichts. Die bleiben wirklich statisch hinter Sneijder kleben und dann ist halt wirklich die Diskussion, soll man nicht einen dafür opfern Und dann hat man wirklich mit Hünteler eine Anspielstation und die kann auch vorne mal was reißen. Und vor allen Dingen setzt die auch Druck auf die Viererkette. Ich finde, das ist eigentlich so der richtige Ansatz. Und wenn man jetzt die Niederlande mit Spanien vergleicht und mit Deutschland vergleicht, da sind all die defensiven Mittelfeldspieler der anderen Länder, die agieren noch offensiver. Und ich glaube,
übrigens hat Van Bommel gegen Dänemark ist weniger als 10 Kilometer gelaufen. Das ist, also ist ungefähr ein Kilometer weniger gelaufen als Robben.
Das war ein ganz schlechtes Spiel.
Das fand ich auch defensiv ein großes Problem. Ich glaube irgendwie, mein Gefühl aus dem Dänemark-Spiel, obwohl sie das 1-0 verloren haben, ist, dass sie in den zukünftigen Spielen vermutlich eher an der Defensive scheitern als an der Offensive, weil sie haben offensiv gepresst, haben nicht konsequent nachgerückt nach vorne. Und dann, wenn die erste Reihe überspielt war, hat die erste Reihe auch nicht konsequent nach hinten nachgerückt. Das war ein relativ lauffaules Spiel der Holländer. Die haben auch ganz schlechte Laufwerte. Wie gesagt, der zentrale Sechser ist keine 10 Kilometer gelaufen. Schweinsteiger, trotz der ganzen Kritik, ist fast 12 Kilometer gelaufen. Ja, und 20% mehr als Van Bommel, ja.
Und das ist das Problem.
Ich glaube, das wird eher das Problem der Holländer werden. Und da müssen sie mal schauen.
Warum überhaupt De Jong und Van Bommel überhaupt beide spielen? Das war ja, ich sag jetzt mal, nach der WM wurde ja getestet mal mit Van der Vaart und noch sehr erfolgreich getestet. Das waren ja teilweise wirklich sehr, sehr tolle Länderspiele mit Van der Vaart auf der 6. Warum er jetzt aber wieder zu De Jong und Van Bommel gewechselt ist, ist einfach durch die Abwehrsorgen, durch die Verletzungssorgen in der Abwehr. Durch Willems hat er sich nicht getraut, da noch eine offensive Kraft ins Mittelfeld zu hauen. Und als er noch Lage gespielt hat, statt Matthijsen, da hatte er einfach nicht den Mumm, irgendwie von der Fahrt reinzunehmen. Und gerade gegen Dänemark hätte man das eigentlich machen müssen, um die Dänen so ein bisschen am eigenen Strafraum irgendwie zu tackern. Während das wieder gegen Deutschland, kann man jetzt wieder die These machen, gut, so ein De Jong, den man jetzt vielleicht auf Özil irgendwie decken lassen könnte, Van Bommel, okay. Aber aktuell ist das wirklich die Diskussion. Van Bommel hat sehr schlecht gespielt, hatte schlechte Laufwerte und er wurde halt nicht rausgenommen, weil er halt der Kapitän ist und auch der Schwiegersohn und das löst gerade eine große Diskussion aus.
Was ist mit Trautmann? Mir persönlich, also ich habe Trautmann ist der gar nicht dabei im Kader.
Doch, der ist dabei.
Achso, nee, da habe ich verwechselt.
Ja, weil der habe ich ein paar Mal gesehen in der Saison, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, besser als Van Bommel.
Also das ist
auch kein Thema, dass man
Trautmann
noch einstellt.
Also Strootmann war ein großes Thema da im November, als er da auch eingesetzt wurde gegen Deutschland. Da war wirklich so eine Phase, wo er wirklich da ein bisschen dran geschnuppert hat. Da hatte er auch irgendwie die Nase vor De Jong vorne. Danach hat er aber schon so in der Rückrunde ein kleines Formloch mitbekommen. Deswegen hat das so ein bisschen schon seinem Status geschadet. Ich glaube, auch jetzt in dieser wirklich prekären Situation wird Van Marwijk irgendwie da jetzt nicht den Druck auf seine Schultern packen. Aber so jetzt mal, nach dem Turnier muss man irgendwie schon nochmal ein Fragezeichen hinter Van Bommel setzen, ob das so weitergeht. Und dann ist er auf jeden Fall der nächste Mann. Okay. Strootmann. Also Van Marwijk ist ein großer Fan von ihm, aber ich glaube, seine schlechte Form haben ihn jetzt auf die Bank gefördert. Auch weil De Jong eigentlich eine ganz ordentliche Saison gespielt hat bei City. Aber das wäre auf jeden Fall jemand, der da die Balance besser hinbekäme als jetzt Van Bommel. Ja, stimme ich zu.
Also zusammenfassend aber kann man sagen, dass...
Kann ich noch einen Satz einstreuen?
Ich wollte nur mal kurz die Zusammenfassung, dass Van Bommel und De Jong spielen werden gegen Deutschland. Habe ich dich so richtig verstanden?
Naja, Van Marwijk wechselt selten. Also ich tippe wirklich, dass sie spielen. Er wird nicht Van Bommel opfern, der ist Kapitän und sein Schwiegersohn. Er könnte höchstens De Jong opfern, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil der hat Premier League-Erfahrung. Der wäre eigentlich der gute Mann, um gegen Özil zu spielen. Ich glaube nicht, dass er das macht.
Du wolltest gerade noch was sagen, Martin, habe ich dich hoffentlich nicht rausgeworfen.
Ich denk, der wichtigere Punkt als die personelle Besetzung ist dann am Ende tatsächlich die Spielweise, denn es war halt, das Pressing von Holland war schon seltsam. Also sie sind mit vielen Leuten aufgerückt, aber nicht mit allen und sind dann auch nicht mit allen Leuten wieder zurückgerückt. Das war so ein halbgares Offensivpressing, was eigentlich mega riskant ist. Und Dänemark hatte viele Situationen, wo sie dann mit vielen Leuten am Strafraum standen gegen 6 oder so. Wenn sie da, also ich hatte immer den Eindruck, dann gerade in der zweiten Halbzeit, wenn die jetzt noch ein Tor schießen müssten, Dänemark, dann würden die das spielerisch machen. Also sie haben halt irgendwie, waren sie dann sehr gehemmt, weil sie das Tor ja schon hatten und da haben sie sich viel den Ball zugeschoben, unnötig. Wenn die einmal gezündet hätten, hätte, glaube ich, Holland sehr stark gewackelt und deswegen ist für mich die große Frage, wie Holland pressen wird. Also ob die jetzt weiter dieses Offensivpressing machen was ich nicht glaube, sondern ich glaube, sie werden eher ein bisschen tiefer stehen, etwas kompakter mit 2-4er-Reihen und dann sieht vielleicht Van Bommel auch besser aus, deswegen muss man mal so die Teamentwicklung abwarten, das ist für mich der wichtigste Punkt bei Holland. Und deswegen finde ich auch das Spiel Holland-Deutschland sehr schwer vorherzusehen.
Also ich denke schon, dass Van Bommel gegen Deutschland besser agieren könnte. Aber es ist halt jetzt die Situation, dass Holland kommen muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Erwartung ans Spiel, dass Deutschland kann sich eigentlich zurücklehnen und Holland das offene Messer laufen lassen. Wie sie es eigentlich auch in Hamburg gemacht haben. Da lief es ja eigentlich ähnlich, dass die Niederlande eigentlich zu Beginn das Spiel gemacht haben, Chancen kreiert haben, Druck ausgeübt haben und Deutschland hat wirklich eiskalt und mit großer Bravour gekontert. Und wenn sie das genauso machen, dann gibt es eigentlich keine Frage, wie das Spiel endet. Selbst so denke ich.
Dann wollen wir mal, wo wir jetzt schon beim Spiel Deutschland gegen die Niederlande sind, einen Blick auf Deutschland werfen.
Gerne.
Und zwar haben wir in Deutschland eine ganz große Diskussion gehabt. Gerade Fußballfans, die nicht so oft gucken, haben sich über das Spiel beschwert von Deutschland, dass es eher schlecht war, dass Deutschland sehr statisch gespielt haben soll. Deswegen war jetzt die neutrale Meinung aus dem Ausland von Philipp. War Deutschland gut oder war Deutschland eher schlecht?
Ich fand es eine durchschnittliche Leistung von Deutschland. Es war eine, muss ich auch sagen, in etwa das Spiel, das ich erwartet habe, weil die Portugiesen, das habt ihr in eurer sensationellen Vorschau, das muss an dieser Stelle nochmal gesagt werden, auch schön herausgearbeitet.
Läuft gerade rot an.
dass schon klar war, also dass wenn man Cristiano Ronaldo und Nani so halbwegs im Griff hat, dass da zumindest offensiv nicht viel passiert und dass die Portugiesen, das habe ich auch, das war auch eigentlich so zu erwarten, meiner Meinung nach, dass die erstmal schauen, dass hinten nichts passiert, dass man Özil nicht so richtig viel Platz zur Entfaltung lässt und dass eben man mit dem Pepe, dem Gomez einen und dem Bruno Alves zwei Gegenspieler hat, die da durchaus körperlich dagegenhalten können. Da muss ich auch sagen, natürlich war er nicht ganz fit, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn er matchfit gewesen wäre, dass Klose im ersten Spiel schon die bessere Variante gewesen wäre als Gomez, einfach weil er sich mehr bewegt und besser bewegt. Ich fand die deutsche Leistung okay, nicht übertrieben gut, aber auch nicht so schlecht, wie das zum Teil in den Meinungen verbreitet worden ist.
Den zweiten interessanten Diskussionspunkt hast du gerade schon einen so leicht gestriffen. Und zwar Gomez gegen Klose. Ich habe heute die Bild-Zeitung beim Einkaufen zufällig gesehen, die haben ganz groß aufgemacht mit der Frage, ob Klose spielen sollte. Die Frage an Martin gestellt, welche Variante würdest du für das nächste Spiel bevorzugen und warum?
Ich würde Götze stattdessen einsetzen. Folgendermaßen. Ich glaube, die Frage ist, wer auf dem Flügel spielt, wenn die spielen. Ich glaube, wenn Gomez spielt, ist es relativ großer Käse, Müller und Podolski zu spielen zu lassen. Denn dann hat man drei Spieler, die hauptsächlich durch ihre Laufwege, durch ihre Bewegungen, also im Spiel ohne Ball in irgendeiner Weise glänzen und jetzt nicht die großen rochierenden Spieler sind, wobei Müller das potenziell ein bisschen kann, aber ist eigentlich nicht so sein Ding, sondern ist mehr so, er ist halt im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Und dadurch beschränkt sich das deutsche Aufbauspiel eben auf Viererkette und die drei in der Mitte. Und wenn dann der Gegner auch drei in der Mitte hat, ist schwierig. Also Portugal hat das gut gemacht, hat immer so verschoben, dass Schweinsteiger und Özil da keine Räume gekriegt haben, weil sie halt auch relativ klare Zuordnungen hatten. Es wurde nicht richtig unübersichtlich für Portugal. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Wenn Klose spielt, hat Özil noch eine andere Station in der Mitte, muss sich nicht so nach außen orientieren und ich glaube, das passt, Klose passt zu Podolski und Müller besser. Wenn Gomez weiterspielt, dann sollten, glaube ich, nicht Podolski und Müller auch noch weiterspielen. Ich glaube, das ist eine Frage der Personalkombination und keine Frage unbedingt des einen Stürmers.
Stimme ich zu. Alles, muss ich sagen. Das find ich genau richtig, weil auch Podolski mir defensiv einfach, er ist einfach ein Stürmer im Geiste. Und da wird gegen Holland wer besserer kommen als Schaub bei Herrera. Also natürlich, der Gregory van der Wiel ist jetzt auch nicht so der internationale Top-Außenverteidiger, aber ich schätze ihn schon stärker ein als Schaub bei Herrera und natürlich auch deshalb, weil die Holländer hochkommen müssen.
Ich glaube trotzdem nicht, dass er Gomez runternimmt. Ich finde, das würde ihn noch den Löw unglaubwürdig machen. Ich glaube, nachdem Gomez getroffen hat, finde ich, muss man einem Stürmer auch weiter das Vertrauen schenken, sich dazu beweisen, zumal ja auch Kloses Fitness noch ein bisschen mitgespielt hat. Und ich glaube nicht, dass er Gomez rausnehmen wird. Ich denke, nach seinem Tor wird er drin bleiben müssen, sei es auch nur für die erste Halbzeit. Aber ich glaube nicht, dass Löw Klose jetzt schon reinbringt. Auch wenn ich zustimme, dass er eigentlich die bessere Variante wäre, weil er mehr mitarbeitet, aber auch jetzt nicht zu viel, wie jetzt vielleicht so ein Van Persie, der sich zu sehr fallen lässt, sondern Klose hat wirklich immer eine ganz gute Mischung aus tief stehen und mitarbeiten. Und ich denke auch, der wäre die bessere Variante, aber ich glaube nicht, dass Löw das macht nach dem Tor gegen Portugal.
Glaube ich persönlich auch nicht, aber aus eher einem anderen Grund. Ich glaube, dass er sich einfach den Klose noch aufhebt für dann ab Viertelfinale. Dass er dann richtig so weit fit ist, dass er da ihn von Anfang an bringen kann.
Aber morgen würden wir ihn dann brauchen eigentlich. Ja.
Ein Punkt ist natürlich auch, dass Klose mit der Reservistenrolle sehr gut zurechtkommt. Er hat ja auch nach dem Portugal-Spiel ein sehr abgeklärtes Statement gemacht, so, man muss von Spiel zu Spiel gucken und hängt vom Gegner ab und so, und es gibt diese Story von Klose, dass er irgendwann mal, ich glaube, in dem Spiel von Van Gaal soll der auch eingewechselt werden für Olic, glaube ich, oder so, und hat dann in dem Moment, wo er eingewechselt werden sollte, viel ein Tor, also so ähnlich wie gegen Portugal, und der hat der zum Trainer gesagt, nee, dann wechsel mich nicht ein, sondern bring irgendeinen Defensivspieler, so, und wurde dann nicht eingewechselt, glaube ich, und Klose kommt auch leicht ins Spiel, wenn er eingewechselt wird. Und das ist ja sowas, was Gomez auch ein bisschen fehlt, dass Gomez ein teilweise fürchterlicher Einwechselspieler ist, sondern so Gomez braucht ein paar Minuten, um so, weiß nicht, das Gefühl fürs Spiel zu entwickeln, mit welcher Geschwindigkeit die Angriffe kommen und so. Und deswegen ist er dann nach Einwechslungen wirkt er immer so ein bisschen übermotiviert und kommt nicht so richtig rein. Deswegen, das wäre ein Argument dafür, Gomez spielen zu lassen, weil Klose der bessere Einwechselstürmer ist.
Du sagst es halb richtig, Gomez braucht ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Ich fand eigentlich 70 Minuten gar nicht richtig im Spiel und die paar Minuten.
Das liegt ja aber auch an seiner Rolle, ne? Also er ist ja dafür da vorne rumzustehen und nicht sichtbar zu. Also ist ja logisch, dass er nicht sichtbar wird, wenn das Spiel in den Strafraum nicht reinkommt. Also da würde ich ihm keinen Vorwurf draus machen, sondern so soll er ja spielen. Also dass er nicht sichtbar ist, wenn Deutschland nicht in den Strafraum reinspielt, das ergibt sich für mich aus der Logik. Das kann für mich kein Vorwurf an Gomez sein.
Ja, ich denke, was jetzt eigentlich die schwierige Debatte ist für Löw, dass er einmal so, Gomez und Klose sind völlig unterschiedliche Stürmertypen, aber diese taktische Frage vermischt sich natürlich jetzt auch mit wirklich dieser Personenfrage mit, Gomez hat das Tor gemacht, nehme ich ihn jetzt rein oder raus? Ich denke, das ist schon keine leichte Sache für Löw, aber ich denke trotzdem, dass Gomez weiter spielen wird, auch wenn jetzt vielleicht Klose doch besser wäre.
Gomez kann ja auch viel Punkt über das Vertrauen. Gomez ist ja auch, glaube ich, so, wenn Gomez unsicher ist, ob Gomez spielt, so wie damals unter Van Gaal, dann macht er auch tendenziell schlechtere Spiele. Er kommt viel übers Selbstvertrauen und so. Deswegen ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt, glaube ich auch.
Ich würde gerne noch einen Punkt mal hinzufügen, der jetzt ganz außen vor gelassen wurde. Die Frage, die wir vorher schon angeschnitten werden, wie offensiv wird Niederlande spielen und vor allen Dingen, wie viel Ballbesitz wird Deutschland überhaupt haben? Das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt, der interessant ist, den man da reinnehmen muss, weil wenn Deutschland auf Konter spielt, wäre vielleicht sogar der schnelle Gomez eine Option.
Also ich denke schon, dass sogar Gomez wäre dann eine Option.
Ich denke schon, dass die Niederlande offensiv spielen werden. Ich denke, sie sind auch von vornherein, ist die Marschroute klar. Wir müssen eigentlich heute gewinnen. Auch selbst bei einer Niederlage gibt es noch eine theoretische Chance auf Weiterkommen, aber da sollte sich keiner drauf verlassen. Von Marwijk hat eigentlich auch schon gesagt, dass sie offensiver agieren müssen. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt personell passiert. Van Bommel hat auch so ein bisschen gesagt, was stark war in Südafrika, war, dass die Niederlande sehr kompakt waren. Und vielleicht müssen sie erstmal in Beginn des Spiels irgendwie ihre Ordnung wiederfinden, die total gegen Dänemark verloren ging. Und dann meistens spielen die Niederlande auch in der zweiten Halbzeit eine bessere Partie. Also ich denke schon, dass da mehr kommt von den Niederlanden, aber ich denke schon, dass da die ersten 10 Minuten erstmal, weiß nicht, dass da erstmal Ordnung gefunden werden muss. Aber ich denke schon, dass Holland angreifen wird, ja. Und da kann sich Deutschland auch drauf einstellen.
Also ich weiß es nicht so richtig. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie aggressiv pressen werden. Ich denke schon, dass sie das Pressing zurückfahren werden im Vergleich zu Dänemark, was ich vorhin so als Kernfrage ausgemacht hatte. Weil ich weiß nicht, so ein richtig hohes Pressing gegen Deutschland, es ist mir würde ich gefühlt sagen, das wird zerschmettert. Deswegen kann man es, ich glaube nicht, dass man das machen kann. Deswegen glaube ich schon, dass sie eher tief hinten drin stehen.
Ich glaube, dass es auch davon abhängig wird, wie das Dänemark-Portugal-Spiel ausgeht. Wenn Dänemark das Spiel gewinnt, das ist ja
zuerst
kurz davor, das ist das 18 Uhr Spiel.
Dann
muss Holland gewinnen. Punkt aus. Wenn das andere unentschieden ausgeht, oder vielleicht meinen portugiesischen Sieg, da wird es dann kompliziert mit den Direktduellen. Dann könnte man mit Portugal und am letzten Spieltag noch schlagen, dann können sie eventuell mit einem Punkt leben gegen Deutschland. Aber wenn Dänemark das Spiel gegen Portugal gewinnt, dann muss Holland kommen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass der Ausgang von dem Dänemark-Portugal-Spiel sicherlich in die Überlegungen von Marek und von den Holländern mit einflüssen wird.
Also man sollte auch nicht vergessen, dass die Niederländer traditionell große Probleme gegen Portugal haben. Das heißt, es ist selbst noch nicht mal sicher, dass wenn sie nicht siegen gegen Deutschland, dass das gegen Portugal so läuft. Das heißt, die spielen jetzt wirklich alles oder nicht. Das ist jetzt, denke ich, schon die klare Marschroute. Und eigentlich, weil es ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist, wird eigentlich vom Volk verlangt, dass man eigentlich jetzt schon nochmal Van der Vaart reinschmeißen sollte. Oder Affelei auf 6, das wird auch diskutiert, was jetzt auch eigentlich recht interessant ist. Aber ich glaube nicht, dass Van Marwijk seine Marschroute ändert.
Ich glaube aber, wenn Holland, ich glaube, dass Holland nicht sehr konteranfällig ist. Also ich fand das Aufbauspiel gegen Dänemark extrem gut strukturiert. In der Anfangsphase gerade hat Dänemark Phasen gehabt, wo sie richtig gut gepresst haben und Holland hat das mit viel Ruhe und Präzision umspielt und wirkten dabei nie so, als ob sie irgendwie einen Ball verdaddeln und dann der Gegner eine richtig gute Kontersituation hat, sondern ich finde, sie sind im Aufbauspiel sehr stark und können offensiv spielen, ohne konteranfällig zu werden und deswegen können sie sich auch, glaube ich, eine tiefere Verteidigung eventuell leisten. Also ich glaube schon, sie werden, wenn der Gegner einen Ballbesitz hat, werden sie, glaube ich, nicht besonders aggressiv sein. Wenn sie selber einen Ballbesitz haben, können sie aggressiv sein, ohne dass sie unbedingt in Konter reinlaufen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass Holland zu einem offenen Schlagabtausch irgendwie gezwungen ist, sondern sie können das schon kontrollierter lösen, meine ich. Nur weil sie auf Sieg spielen, müssen sie nicht gleich alles nach vorne werfen, wäre jetzt meine These.
Stille. Du wolltest gerade noch was sagen?
Ich denke, je länger es 0-0 steht, desto nervöser werden die auch. Also ich glaube, wenn es vor Pause noch 0-0 steht, dann wird es schon irgendwie Maßnahmen geben für die zweite Halbzeit.
Ja.
Aber ich glaube, generell ist Niederlande nicht so konteranfällig, das stimmt, aber man hat eben in diesem Länderspiel letztes Jahr im November gesehen, da wurden sie gnadenlos von Deutschland ausgekontert. Das war wirklich Konter wie aus dem Lehrbuch, mit einer Schnelligkeit,
Präzision. Gab es da nicht nur einen Konter?
Es
waren so extrem schnelle Angriffe, aber ich glaube, waren die nicht ein-, zweimal aus dem Spiel raus?
Ja, aber auch viele Chancen der Deutschen entstanden halt über Konter, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und ich weiß nicht, entweder sie haben daraus gelernt, ansonsten erwarte ich schon so von Deutschland, weiß nicht, wenn Deutschland das ähnlich nochmal machen kann, ist schon, das wäre schon ein gutes Mittel gegen die Niederlande.
Ja,
ich glaube nicht, dass die Deutschen das Spiel machen werden von Beginn an.
Ja, aber
ein
Punkt, der für Deutschland spricht, trotz alledem, ist einfach, dass Holland wird garantiert nicht so tief stehen wie Portugal. Es wird so sein, dass die Deutschen in der Offensive mehr Platz haben werden. Bin ich ziemlich sicher als gegen Portugal, einfach weil die Holländer was für das Spiel tun müssen.
Das können sie doch mit Ball. Das muss man ja immer ein bisschen trennen. Also sie müssen ja nicht hochpressen, um dann was fürs Spiel zu tun. Sie sind ja eben im Ball. Holland muss ja nicht kontern. Sie sind nicht auf den Umschaltmoment angewiesen, sondern die können auch, wenn aus einem Einwurf oder aus einem Abstoß oder so, können sie ja auch gefährlich werden. Deswegen können sie auch tief pressen und dann geduldig warten, bis sie mal einen Ball haben und dann was machen. Also sie sind ja, das ist ja keine eindimensionale Überlegung, sondern eine zweidimensionale. Ich kann ja mit und ohne Ball offensiv spielen quasi.
Ja.
Deshalb würde ich sagen, dass sie jetzt nicht zu einem hohen Pressing gezwungen sind. Auch wenn sie offensiv spielen wollen.
Wir kommen schon langsam Richtung Ende des Podcasts, aber vorher möchte ich nochmal ein kurzes Thema thematisieren, das ein bisschen außen vor geblieben ist bis jetzt, nämlich die zwei Viererketten. Ich hatte das Gefühl im Spiel gegen Dänemark, dass die holländische Viererkette nicht immer sehr sicher wirkte.
Nee, die war überhaupt nicht sicher. Ich fand Van der Wiel hatte einen sehr, sehr schlechten Tag. Und ich fand, Willems war gar nicht das Problem. Der hat seine Sache also eigentlich recht ordentlich gemacht. Und
übrigens auch keine 10 Kilometer gelaufen, Willems. Als Außenverteidiger auch seltsam, über 90 Minuten.
Ja, er traut sich halt nicht so nach vorne zu gehen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Defizit. Gut, vielleicht wollten sie darauf nur mal sicher gehen. Aber prinzipiell war das schon, war jetzt irgendwie nicht die Schwachstelle. Van der Wiel war sehr schwach. Heitinger hat beim Gegentor auch nicht gut ausgesehen. Und wenn man dann so jemanden hat wie Vlah, der wirklich keine einzigen Spieleröffnungspass geben kann, das war schon nicht gut. Aber jetzt wird Mathijsen zurück erwartet. Ich denke schon, dass sich das dadurch ein bisschen stabilisiert. Dadurch könnte Willems auch öfter nach vorne gehen. Ja.
Also ich habe das Problem nicht in Hollands Viererkette gesehen, sondern im Mittelfeld, was halt so langsam nachgerückt ist. Also Dänemark hatte zum Beispiel in der zweiten Halbzeit viele Situationen, wo sie irgendwie im Mittelfeld sich den Ball zuschieben konnten und dann der Außenverteidiger nachgerückt ist und völlig frei den Ball gekriegt hat. Und zum Beispiel hatte Jakobsen sehr viele Flanken, die aber Holland dann doch verteidigen konnte. Also ich habe es mehr gesehen, die allgemeine Kompaktheit hat gefehlt. Und überhaupt, was ein komisches Spiel, wo beide Defensivverbunde dann in Strafraumnähe nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen sind, sondern die Viererketten insbesondere waren auf beiden Seiten da extrem passiv und haben versucht, dann die Bälle in die Spitze zu verhindern und nicht um den Strafraum herum die Bälle im Zweikampf zu holen. Deswegen war es eh ein bisschen seltsam. Und ich glaube, das lag auch daran, dass eben die Mittelfeldreihen nicht so unbedingt kompakt waren, gerade eben bei Holland, wo dann einige Spieler immer noch so ein bisschen vorne rumstanden. Und das war, glaube ich, eher das Problem als die Viererkette selbst. Wobei die Viererkette, glaube ich, potenziell anfällig ist, aber so gegen Dänemark fand ich es nicht so.
Nee, ich stimme schon zu, aber ich denke, dass da so ein paar, wenn da so eine individuelle Schwachstelle war, an dem Tag hatte, fand ich Van der Wiel einen schlechten Tag. Da kamen auch viele Flanken über seine Seite. Also ich glaube, wenn jemand da einen schlechten Tag hat, dann ist es da anfällig. Aber sonst stimme ich da deiner Analyse total zu.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Abwehrketten da, es sei denn natürlich, es haut jemanden individuell in den Klops rein, ich glaube nicht, dass die Viererketten bei den Mannschaften, sowohl bei den Deutschen als auch bei den Holländern, in diesem Spiel das große Problem sein werden, weil dass Vlah in der Spieleröffnung furchtbar war, das konnten sie eigentlich noch ganz gut überspielen gegen Dänemark, nachdem Vlah jetzt gegen die Deutschen nicht mehr spielen wird. Glaube ich nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Ich bin eher der Meinung, dass das Spiel im Mittelfeld entschieden wird, wie die Holländer nachrücken, wie sie das Spiel anlegen und wie sie mit Özil umgehen. Und inwieweit es ihnen gelingen wird, Özil aus dem Spiel zu halten.
Aber ja, glaube ich auch.
Achso, nee, aber ich denke, es wird auch die Frage sein, ob Niederlande ein Tor erzielen, weil wenn Van Persie wieder zu sehr für die Mannschaft arbeitet und irgendwie dann doch wieder, ich meine, diese ganze Diskussion hat ihn schon massiv verunsichert und eigentlich auch verhindert, aber das ist halt die Frage, ob die das Tor machen können. Das wird schon auch wichtig sein, selbst wenn alles gut läuft. Man haben wir ja auch gegen Dänemark gesehen, da waren genug Chancen für Niederlande da, nur sie haben sie gar nicht gemacht. Also das muss man auch ein Fragezeichen hinten dran machen.
Zum Abschluss jetzt die Frage, die ganz direkte Frage nach dem Tipp, wie immer. Philipp, was würdest du denn sagen? Wie geht das Spiel aus?
Ich glaube nicht, dass Holland gewinnt. Unentschieden oder knapp Sieg für Deutschland.
Martin?
Wenn Deutschland es schafft, ein relativ frühes Tor zu machen, kann ich mir vorstellen, dass es ein hoher Sieg für Deutschland wird. Wenn es lange 0-0 bleibt, oder wenn Holland ein Tor macht, dann wird es ein knappes Ding. Irgendwie unentschieden oder 1-0 für eine der beiden Mannschaften. Deswegen, ich sag mal, Deutschland macht irgendwie ein frühes Ding und gewinnt dann 3-1.
Und der Niederländer in der Runde tippt wahrscheinlich für die Niederlande?
Na, ich würde gerne für die Niederlande tippen, aber ich denke, wenn alles so läuft, wie wir jetzt auch besprochen haben und alles in Normalform läuft und auch mit der taktischen Voraussetzung, dann wird eigentlich Niederlande das 1-0, 2-0 verlieren. Da muss schon irgendwie wirklich, die müssen wirklich kompakt sein und eine tolle Form haben, um da an dem Tag gewinnen zu können. Ansonsten spielt es Deutschland eigentlich sehr taktisch in die Karten. Und wenn sie ihre Hausaufgaben machen, dann können sie das irgendwie gewinnen, denke ich, Deutschland. So traurig so ist.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn der Fall nicht eintrifft, dass Deutschland ein frühes Tor macht, dass es über irgendeine Veränderung, über irgendeinen taktischen Wechsel entschieden wird, glaube ich. Also ich sehe eigentlich, ehrlich gesagt, die Teams von der gesamten Balance ungefähr auf Augenhöhe, also Deutschland schon vorne, aber ungefähr auf Augenhöhe und ich glaube, ein taktischer Überraschungsmoment kann das Ding rumdrehen, glaube ich. Deswegen wird es, glaube ich, ein sehr interessantes Spielpotenzial.
Und wenn es irgendeine taktische Änderung entscheidet, dann wird es garantiert auf der Spielverlagerung.de-Analyse zu sehen sein und bestimmt auch auf der Ballverliebt-Analyse.
Ja.
Genau. Zum Abschluss nochmal vielen Dank an alle unsere Gäste hier.
Gerne.
Gerne.
Ein Shoutout an die Berichterstattung von Gold.com zur EM, alle News, alle Neuigkeiten, alle Berichte und an die Berichterstattung von Ballverliebt, die auch die meisten Spiele covern. Ich glaube, ihr habt nicht alle, aber ihr habt die meisten. Alle.
Geplant sind alle. Es kann nur sein, dass am dritten Spieltag der Gruppe A, dass wir die Spiele nicht haben werden, weil genau an diesem Tag die österreichischen Frauen das entscheidende EM-Qualifikationsspiel haben in Tschechien, dass wir das covern.
Das kann sein, ja. Ist für eure Leser wahrscheinlich interessanter. Muss man auch mal die Fahne für den Frauenfußball hochhalten.
Natürlich.
Auf unserer Seite wird es auch alle Analysen geben, soweit das klappt. Und das sieht ganz gut aus, dass es klappt.
Das klappt.
Ganz zum Schluss noch der Hinweis auf unseren nächsten Podcast am Samstag. Wer zu Gast sein wird, ist noch nicht hundertprozentig klar, aber auf jeden Fall wird uns Niklas Wildhagen von Bundesliga Fanatic besuchen. Wir freuen uns sehr drauf und wir hoffen, ihr schaltet alle ein. Viel Spaß bei der EM und viel Spaß bei Deutschland gegen Holland.